Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Paulus hier. Heute ist der 23.12. Ja, das heißt, morgen ist der 24. Und das heißt, morgen ist Heiligabend. Und dann beginnt Weihnachten. Und das ist toll, Weihnachten, oder? Weil es da Geschenke gibt natürlich, weil da die Familie zusammenkommt, weil alles so schön geschmückt ist, weil es so leckere Kekse gibt und so wunderbares Weihnachtsessen und weil die meisten Menschen da nicht arbeiten müssen, weil Menschen da Zeit füreinander haben und sich Zeit füreinander nehmen. Weihnachten gibt es ja überhaupt, weil die Christen da die Geburt Jesu feiern. Die Geschichte kennen wir auch alle, ne? Bethlehems Stall und so weiter und so fort. Für Christen ist Jesus ja der Erlöser, ein Heiliger. Sowas wie ein Superheld, kann man sagen, ne? In der Bibel steht ja, dass er Kranke heilen konnte, über Wasser laufen konnte. Also im Prinzip sowas wie Superkräfte hatte durch Gott. Und es ist eine Frage des Glaubens, ob man das jetzt alles tatsächlich für wahr hält oder nicht. Ob es Jesus tatsächlich gegeben hat, darüber streiten sich Forscher. Viele gehen aber davon aus, dass Jesus tatsächlich gelebt hat, dass die Geschichte aus der Bibel dann schon einen wahren Kern hat. Wir wollen wissen, wie kann man sich so ein Leben vorstellen, wenn Jesus denn gelebt hat, vor mehr als 2000 Jahren. Maria Bonifa hat für uns geschaut, was dazu in der Bibel steht und hat Historiker gefragt, die sich mit der Zeit um Jesu Geburt beschäftigt haben. Wir gehen jetzt also mal auf Zeitreise.
Wir haben eine Weihnachtskrippe und mein Opa hat halt die Krippe geschnitzt, aber die Figuren haben wir gekauft. Und da ist Maria und Josef und die drei heiligen Könige, die Hirten und noch ganz viele Tiere. Und natürlich das Jesuskind.
Es gibt zum Beispiel alle Jahre wieder.
Mir fällt noch das Lied Ein Stern über Bethlehem, das habe ich selber auch mal gesungen in einer Weihnachtsgeschichte.
Ja, ich war schon mal Hirte und Engel.
Ich habe mal von meiner Oma eine Weihnachtskarte bekommen, auf der man Maria sieht, die den kleinen Jesus im Arm hält. Und darüber beugt sich der Josef.
An Weihnachten feiert die Christenheit eines ihrer schönsten und größten Wunder. Sie feiert die Geburt Jesu Christi, Gottes Sohn. Alle Bilder, die wir uns davon machen, gehen auf ein und dieselbe biblische Geschichte zurück. Auf das Weihnachtsevangelium, das in den Christmetten am Heiligen Abend verlesen wird. Das Evangelium des Lukas.
Nach dem Evangelium des Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
Der Evangelist Lukas lässt die Weihnachtsgeschichte in Bethlehem spielen, im heutigen Westjordanland. Auf der Weltkugel findet man es südöstlich von Europa, dort, wo auch die Länder Israel, Jordanien und Syrien liegen. Zur Zeit der biblischen Geschichte gehörte Bethlehem zu einem alten jüdischen Königreich, das von den Römern erobert wurde. Und diese ließen tatsächlich vor rund 2000 Jahren eine Art Volkszählung durchführen, wie der biblische Archäologe Professor Wolfgang Zwickel bestätigen kann.
Die Römer, als sie die Herrschaft hier vollkommen übernommen haben, die hatten natürlich Interesse, dass sie entsprechend Steuereinnahmen bekamen. Und dazu mussten sie wissen, wie reich jeder war. Und es war dann erforderlich, dass jeder dorthin geht, wo sein Grundbesitz ist. Und heißt es im Neuen Testament, dass Josef, also der Vater von Jesus, aus dem Hause David stammt. Und die Daviden, also das Geschlecht Davids, das war in Bethlehem beheimatet. Dort war der Grundbesitz dieser Familie. Und deshalb musste Josef dahin gehen und sich entsprechend in Steuerlisten eintragen lassen und sagen, was habe ich alles für Besitze, welche Äcker gehören mir und anderes mehr, damit eben die Römer anschließend die Steuern festlegen konnten.
Von Nazareth, wo Josef nach der biblischen Erzählung lebte, war man damals 4 bis 5 Tage nach Bethlehem unterwegs.
Sie hatten noch keine Autos, sie hatten Esel.
Früher hatten die Menschen Esel in dieser Zeit von Jesus und haben die als Lasttiere benutzt und vielleicht auch teilweise als Reittiere.
Das war sicherlich keine angenehme Urlaubsfahrt, sondern eine ziemlich aufwendige Reise. Wenn man überlegt, dass man so 4 Tage dort runter geht, wieder 4 Tage zurück, ist über eine Woche. Man musste seinen Beruf für diese Zeit liegen lassen. Der gute Josef war ja Handwerker, heißt es im Neuen Testament. Und von daher hat er eben in dieser Zeit auch nichts verdient. Das war also schon eine schwierige Situation für die Menschen in der Zeit.
Vor allem für eine schwangere Frau dürfte eine solche Reise sehr beschwerlich gewesen sein. In einem Kinderkrippenspiel, das Pauline und Julia hier nachspielen, wird die Geschichte so erzählt.
Josef, ist der Weg noch weit? Meine Füße sind müde, mein Rücken tut weh, ich will nur noch liegen und ständig habe ich Angst zu stolpern.
Komm, Maria, stütz dich auf meine Schultern. Es ist nicht mehr weit bis Bethlehem. Dort vorne sehe ich schon die ersten Lichter.
Sind das nicht nur Hirtenfeuer draußen auf den Feldern?
Nein, nein, Maria. Dort kannst du es jetzt genau sehen. Es sind erleuchtete Fenster.
Ach, wäre das schön, Josef, ein Zimmer zu bekommen, ein warmes Essen und eine Decke zum Schlafen. Das wäre himmlisch.
Wir werden sicher etwas finden. Bethlehem ist eine gastfreundliche Stadt. Sieh nur, Maria, schon sind wir bei den ersten Häusern angelangt. Da ist eine Herberge.
Ah, ein schönes Schild. Gasthaus zum freundlichen Tor.
Doch vor 2000 Jahren gab es in Bethlehem noch keine Gasthäuser. Auch Wirtsleute gab es damals nicht. Bethlehem war bloß ein kleines Bauerndorf mit höchstens 100 Einwohnern, die in einfachen Lehmhäusern lebten. Es lag aber ganz in der Nähe der großen jüdischen Tempelstadt Jerusalem. Und so konnte es vorkommen, dass Menschen, die für mehrere Tage zum Beten in den Tempel nach Jerusalem wollten, bei den Bauern in Bethlehem ein Nachtlager fanden. Eine Herberge, wie es in der Bibel heißt. Für Josef und Maria, so erzählt es Lukas weiter, hatten die Bauern aber keine Herberge übrig. Sie gaben ihnen bloß einen Platz im Stall.
Die Ställe waren direkt angegliedert an das Wohnhaus, so wie wir das heute teilweise in ländlichen Gebieten auch in Deutschland noch haben, dass Wohnhaus und Stall ineinander übergehen. Und offensichtlich hat irgendjemand erlaubt, dass Josef und Maria in den Stall gehen können und sich dorthin legen können. Dann gab es eben einen solchen Futtertrog für die Tiere, der aus Stein gehauen war, sehr wahrscheinlich. Und da hat man vermutlich ein bisschen Stroh reingelegt. Der Stein wäre sonst zu kalt gewesen. Aber ein bisschen Stroh reingelegt und darauf das Jesuskind gelegt.
Und so könnte Jesus wirklich in einem Stall geboren worden sein, umringt von Tieren.
Seht, der graue Esel. Er schreit laut, Ia! Stellt sich an die Krippe. Christkind, ich bin da.
Und der große Ochse hat die ganze Nacht mit den warmen Atem bei dem Kind gewacht.
Alle kleinen Schafe laufen her ganz schnell, wärmen unser Kindlein mit dem weichen Fell.
Trippel, trippel, trappel, hoch den kleinen Schwanz, hoch die Mausfamilie tanzt den Mäusetanz.
Katze kommt geschlichen, schnurren kann sie fein, und beim sanften Schlaflied schläft das Kindlein ein.
Welche Tiere rund um die Futterkrippe standen, wird im Lukas-Evangelium nicht erzählt. Aber tatsächlich könnten all diese Tiere dort gewesen sein. Ochsen waren, wie die Esel, wichtige Arbeitstiere für die Bauern in Bethlehem. Sie brauchten sie für die Feldarbeit und um schwere Lasten zu tragen. Und um Milch und Käse zu haben sie sich Ziegen und Schafe gehalten, die von Hirten auf den Feldern gehütet wurden.
In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.
Die drei heiligen Könige gehören auch zur Krippe, aber sie kommen immer erst später, weil sie ja erst anreisen müssen.
Von heiligen drei Königen oder drei Weisen aus dem Morgenland erzählt Lukas nichts. Von ihnen berichtet ein anderer Evangelist, Matthäus. Dieser lässt aber die Weihnachtsgeschichte ein paar Jahre früher spielen, zu einer Zeit, als noch ein König namens Herodes über das jüdische Volk herrschte. Dieser soll so eifersüchtig auf Jesus gewesen sein, dass er ihn umbringen lassen wollte. Weil aber Josef durch einen Engel vor Herodes gewarnt wurde, konnte er mit Maria und Jesus für einige Zeit nach Ägypten fliehen. So jedenfalls erzählt es Matthäus. Diese zwei unterschiedlichen Erzählungen sind ein Beispiel dafür, dass die Geschichten in der Bibel manchmal nicht richtig zusammenpassen. Tatsächlich weiß man bis heute das genaue Geburtsjahr von Jesus nicht. Man kann es nur in etwa schätzen. Woran das liegt, erklärt Professor Wolfgang Zwickel so.
Die biblischen Texte wurden nicht sofort aufgeschrieben, sondern das wurde erstmal mündlich weitererzählt. Und von der Geburtsgeschichte bis zu dem Zeitpunkt, als die Texte niedergeschrieben wurden, sind rund 80 Jahre oder vielleicht sogar mehr vergangen. Und da waren natürlich viele Erinnerungen nicht mehr da. Gerade aus der Jugendzeit gab es natürlich längst keine Leute mehr, die irgendwelche Augenzeugen waren. Und man hat dann versucht, mit allen möglichen Erinnerungen, die man noch hatte, die zusammenzutragen. Aber da sicherlich auch Dinge vermischt. Und wir können heute eben mit dem Wissen, das wir haben, sagen, die Leute einfach versucht haben, die Zeit Jesu zu verstehen und sich davon ein Bild zu machen. Aber das eben auch nicht immer richtig ist.
Nach Lukas blieb dem kleinen Jesus die Flucht nach Ägypten erspart. Bei ihm verweilte die heilige Familie noch einige Zeit in Bethlehem und besuchte von dort aus den Jerusalemer Tempel.
Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, weil es das Gesetz des Herrn vorschreibt. 1 Paar Turteltauben oder 2 junge Tauben.
Die Beschneidung ist ein traditioneller Ritus, in dem den Juden, jungen Juden, die Vorhaut am Penis abgeschnitten wird. Das war einfach ein äußeres Erkennungszeichen, dass man hier zum Judentum dazugehörte. Ein Brauch, der eben in der Frühzeit, in der ersten Woche dann vorgenommen wurde. Und dazu ist man an den Tempel gegangen und hat dann ein kleines Opfer dargebracht. Bei Jesus waren es 2 Turteltauben, die dargebracht wurden. Das zeigt auch, dass Josef und Maria relativ arme Leute waren. Andere haben dann ein Schaf schlachten lassen. Und dann wurde eben diese Beschneidung vorgenommen.
Nach der Beschneidung, so erzählt Lukas weiter, gingen Maria und Josef zusammen mit Jesus zurück nach Nazareth, wo Josef als Handwerker lebte. Wie Jesus dort seine Kindheit verbracht hat, darüber berichtet das Lukas-Evangelium nichts. Und auch sonst steht darüber nichts in der Bibel geschrieben. Trotzdem weiß man heute recht genau, wie es in Nazareth ausgesehen hat.
Nazareth war damals ein sehr erbärmliches und armes Dorf. Man hat dort Ausgrabungen gemacht und hat nur Wohnhöhlen gefunden. Da gab es offensichtlich gar keine richtigen Häuser, sondern im Felsen waren kleine Höhlen drin und dort haben die Handwerker gelebt. Die Handwerker waren damals sehr arme Leute.
Diese lebten in dem Höhlendorf, weil sie ganz in der Nähe auf einer riesigen Baustelle beschäftigt waren. Denn 5 Kilometer von Nazareth entfernt wurde damals eine große Stadt errichtet.
Die hieß Sepphoris, wird im Neuen Testament nirgendwo erwähnt. Da war wohl Josef auch beschäftigt und Jesus wird genauso das Handwerk seines Vaters mitgelernt haben. Das war das Übliche der damaligen Zeit, dass die Kinder einfach, sobald sie irgendwie in der Lage waren, mitzuhelfen, da auch mitgeholfen haben und dann eine mehrjährige Lehre im Endeffekt durchlaufen haben. Und dann allmählich haben sie dann weitere Fähigkeiten erlernt vom Vater und der Sohn hat den Beruf des Vaters übernommen.
So wurde ein Handwerkersohn Handwerker, ein Bauernsohn Bauer und der Sohn eines Fischers Fischer. Und die Mädchen haben schon früh all das gelernt, was die Frauen der damaligen Zeit können mussten. Vor allem mussten sie dafür sorgen, dass es genug zu essen gab und stundenlang Getreide mahlen. Wie so eine Getreidemühle funktioniert, hat Anne-Marie einmal getestet, im Bibelhaus in Frankfurt am Main.
Die Getreidemühle besteht aus 2 Steinen. einen oberen und einen unteren. Das Getreide tut man oben rein, dort ist ein Loch und das wird dann zwischen den zwei Steinplatten gemahlen. Die obere Steinplatte wird gedreht mit Hilfe eines Stocks. Wenn man es für kurze Zeit macht, ist es eigentlich nicht so schlimm. Aber einen ganzen Nachmittag würde ich das, glaube ich, nicht aushalten. Das gibt bestimmt ganz schön Muckis und aber auch Muskelkater.
Nicht nur eine Getreidemühle kann man im Frankfurter Bibelhaus testen. Dort kann man sich gut ein Bild davon machen, wie das Leben einer jüdischen Familie vor 2000 Jahren ausgesehen hat. Und vieles kann man in dem Erlebnismuseum auch selbst ausprobieren.
Da gibt es hier ein Brettspiel aus Holz. Das ist so wie Mensch, ärgere dich nicht, ein Glücksspiel. Und da gibt es hier einen tollen Würfelturm und da tut man den Würfel oben rein und der kommt unten wieder raus. Ich habe eine 5, das heißt, ich muss jetzt mit meinem Stein bis zum Feld 5 rücken. So, würde jetzt ein anderer Stein da stehen, dann könnte ich ihn rausschmeißen. So, jetzt geht das Spiel weiter. Wer als erstes bei der 14 angekommen ist, der hat gewonnen. So ein Spiel gab's. Dann sieht man hier auch eine jüdische Schriftrolle und aus der haben die Jungs lesen gelernt von ihren Vätern. Die Väter haben vorgelesen und die Jungs, sie haben es nachgesprochen. Das probiere ich jetzt auch mal aus.
Bereshit bara Elohim.
Bereshit bara Elohim.
Et hashamayim.
Et hashamayim.
Ve et haaretz.
Ve et haaretz.
Ve haaretz. Hayeta tohu wabohu.
Okay, jetzt komme ich nicht mehr mit. Aber sonst macht echt viel Spaß. Und was heißt das jetzt genau?
Du hast jetzt gerade gesprochen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Vielleicht hat auch Josef dem jungen Jesus so das Lesen beigebracht und damit all das, was in der Tora geschrieben steht. In der Heiligen Schrift der Juden sind all die Texte versammelt, die Christen auch aus dem Alten Testament kennen.
Und er ist auch auf jeden Fall beten gegangen. Zum Beispiel habe ich so einen Comic, in dem Jesus mit seinen Eltern, also Josef und Maria, nach Jerusalem reist. Und dort verliert er seine Eltern. Besser gesagt, seine Eltern verlieren ihn aus den Augen und finden ihn dann in einer sozusagen Kirche wieder, wo er betet.
Auch diese Geschichte erzählt der Evangelist Lukas. Als Jesus 12 Jahre alt wurde, durfte er zum ersten Mal mit Josef und Maria auf eine große Pilgerfahrt. Sie reisten nach Jerusalem. Dort feierten sie mit vielen Pilgern eines der größten jüdischen Feste, das Pessachfest im Tempel. Der Jerusalemer Tempel war damals riesengroß. Auf einem Hügel thronte er über der Stadt. Die Menschen trafen sich dort nicht nur zum Gebet. Auch Handel wurde dort getrieben, gegessen und über die Schriften der Tora diskutiert.
Gab es alle möglichen Plätze, wo man sich treffen konnte, wo man sich unterhalten konnte, wo sich einzelne Gruppierungen auch versammelt haben. Und da saß eben auch dieser 12-jährige Jesus dann und hat Dinge erzählt. Und die Erwachsenen haben gestaunt über das, was er alles weiß, über sein Verständnis der biblischen Texte.
So jedenfalls berichtet es auch Lukas.
Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm, »Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.« Da sagte er zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran, und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.
Damit beendet Lukas die Kindheitsgeschichte Jesu. Aber die Erzählungen der Bibel sind noch lange nicht zu Ende. Sie berichten weiter von all dem Guten, was Jesus auf Erden getan haben soll.
Er hat Leuten ganz viel beigebracht. Also, der hat denen beigebracht, dass sie sich miteinander vertragen. Und er hat auch Leute wieder gesund gemacht.
Und er hat zum Beispiel auch den Gelähmten geheilt oder Blinde wieder sehen lassen. Oder ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch in viel Brot und viel Fisch für eine große Menge verwandelt. Und er hat eben Wunder vollbracht.
Schöne Geschichten sind das. Vielen Menschen hilft es, an sie zu glauben. So wie sie daran glauben, dass Jesus Christus als Gottes Sohn geboren wurde, vor 2000 Jahren in einem Stall zu Bethlehem. Daran denken sie, wenn sie das Lukas-Evangelium in der Kirche hören oder wenn sie in der Weihnachtszeit vor einer Krippe stehen.
Bei meinen Freundinnen Julo und Lotte, die haben eine Krippe, die stellen die dann, wenn Schnee kommt, immer wenn Weihnachten ist, stellen die immer auf die Fensterbank und dann machen die da so eine Leuchtkette drum.
Wir haben eine alte Krippe aus Holz, noch von meiner Mama, von ihrer Oma oder so. Da sieht man Maria, die sich über die Krippe beugt, und Josef. Und dann habe ich mal einen mit meiner Mama, als ich noch kleiner war, aus Salzteig gebastelt. Mit einem Ochsen, einem Esel und einem Schaf. Maria und dem kleinen Jesus in der Krippe. Und ich wollte unbedingt noch so ein mobile Gestell für den Jesus basteln.
Wie könnte es gewesen sein vor mehr als 2000 Jahren, als Jesu geboren wurde? Maria Bonifa hat für uns versucht, das mal herauszufinden. Ja, und jetzt gibt es tatsächlich schon das vorletzte Türchen vom Kakadu Adventskalender. Morgen ist schon Heiligabend. Irre.
Schön.
Ja, aber jetzt wieder.
Ja. Kakadus.
Und Tigers.
Großartiger Adventskalender. Türchen auf.
So, wir schmücken gerade den Weihnachtsbaum und jetzt hängt dran ein gelber Zuckerkringel.
Okay, ich bin. Wir schmücken gerade den Weihnachtsbaum und jetzt hängt dran ein gelber Zuckerkringel und eine rote Kugel.
Wir schmücken gerade den Weihnachtsbaum und jetzt hängt dran ein gelber Zuckerkringel, eine rote Kugel und ein Tannenzapfen aus Schokolade.
Mann, Kakadu, nicht immer so lange Sachen. Na gut, also, wir schmücken gerade den Weihnachtsbaum und jetzt hängt dran ein gelber Zuckerkringel. Warum, wieso?
Naja, der Zuckerkringel, der hängt gar nicht mehr dran. Den hab ich gerade aufgegessen.
Na gut, solange Kakadu nicht den ganzen Baum aufisst, sondern nur einen Kringel, ist ja eigentlich alles gut, oder? Das war der Entdeckertag. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen heute Abend und seid nicht so aufgeregt, weil morgen eben schon Heiligabend ist. Übrigens, um die Wartezeit dann morgen so ein bisschen zu verkürzen, da könnt ihr schon ab 13 Uhr den Kakadu einschalten. Rieke wartet dann mit euch aufs Christkind oder den Weihnachtsmann, quasselt mit euch. Es gibt weihnachtliche Musik und ganz, ganz viel Spaß. Morgen. Bescherung beim Kakadu mit Rieke ab 1 Uhr mittags. Und am ersten Weihnachtsfeiertag könnt ihr dann mit euren Geschenken spielen und den Kakadu für Frühaufsteher hören. Da hören wir uns dann wieder, wenn ihr mögt, Sonntag um 7:30 am ersten Weihnachtsfeiertag. Hier folgt gleich wie immer die Tonart auf Deutschlandradio Kultur, das Musikmagazin am Nachmittag. Ich bin Paulus, habt eine schöne Zeit. Macht's gut, tschüss.